Hallo, habt ihr Bibeln dabei? Nee, vielleicht einige. Ich würde nämlich gerne eine kleine Bibelarbeit mit euch machen. Aber schauen wir mal. Und zwar, Herbert hat ja schon so einen Schlüsselvers aus Galater vorgelesen, in dem es um Vaterschaft und Sohnschaft und Erbschaft geht. Und ich denke, das ist so ein zentrales Thema, dass ich gedacht habe, wir schauen uns einfach zusammen mal ein paar Verse aus der Bibel darüber an. Denn das zentrale Gebet, das ja Jesus auch seinen Jüngern gelehrt hat, ist ja, wie wir alle kennen, Vater unser im Himmel. Und die Bezugsperson ist der Vater. Und wer bezieht sich auf einen Vater? Natürlich die Kinder, die Söhne. Und ich denke, es hilft, wenn man sich das einfach immer mal wieder vergegenwärtigt, wie genau sich das aufschlüsselt. Und ich lese einfach den Vers nochmal, denn es ist wirklich was Erstaunliches. Ich weiß jetzt nicht, in welchen anderen, sage ich jetzt mal, so salopp religiösen Systemen es das gibt, dass der Schöpfer des Universums, des Himmels und der Erde, der alles in seiner Hand hat, der Richter, der absolute Richter, vor dem jeder Mensch sich rechtfertigen muss, dass der sich dem Menschen als Vater offenbart und in einer Vater-Sohn-Beziehung mit seinen Jüngern leben möchte. Das ist wirklich nur im Prinzip der wahre Gott, der sich durch Jesus Christus offenbart hat. Und ja, das ist einfach ein Wunder, dass wirklich der allmächtige Gott sich uns als Vater offenbaren möchte und möchte, dass wir in dem Erbe leben, was er uns erkauft hat. Also ich lese einfach nochmal diesen Vers. Nachdem aber, also das war jetzt nochmal Galater 3, Abvers 25. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit nach Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Also es sind drei Schlüsselthemen hier drin in dem Vers, die wir dann durch andere Verse uns noch anschauen. Das eine ist, dass wir Söhne sind durch den Glauben in Christus Jesus und dass wir Abrahams Nachkommen und der Verheißung Erben sind. Wir sind Erben. Wir bekommen von dem Vater, der uns als Söhne, und Söhne ist, glaube ich, deswegen, weil im Biblischen ja die Söhne die waren, die das Erbe bekommen haben. Es war der Erstgeborene hat ja immer einen doppelten Anteil bekommen und die nachgeborenen männlichen Nachkommen haben immer einen einzelnen Anteil bekommen. Weil nämlich durch die ganzen Familienverpflichtungen, es war ja so, dass unter dem Gesetz, wenn jetzt von einem irgendwie der Mann gestorben ist oder so, dann der Bruder musste die Frau heiraten, damit eben alle versorgt sind. Und deswegen der Älteste hat in erster Linie diese Pflichten tragen müssen, deswegen hat der Älteste immer den doppelten Erbteil bekommen, dass er sozusagen mehr Versorgungsmöglichkeiten für den Rest der Nachkommen der Familie hatte. Aber es waren natürlich immer nur die männlichen Nachkommen Erben. Deswegen, wenn wir von Erbschaften reden, ist es immer Sohnschaft, wobei natürlich Frauen da als Töchter mit eingeschlossen sind, ist klar. Aber der biblische Begriff auf Erbe ist immer Sohn. Es ist, Moment, ich habe hier noch einen anderen Vers, finde ich den jetzt wieder? 2. Korinther 6. Da geht es darum, in Korinth, wie im Gläubige nicht so ganz ein gottgefälliges Leben gelebt haben, sondern mit den Sünden verstrickt waren. Und er sagt, darum geht aus ihrer Mitte, also dem sündhaften Leben und Götzendienst und so weiter, hinaus und sondert euch ab. Wir wissen ja, dass der Begriff heilig zu sein, heilig vor Gott, ist immer absondern. Ne? Also schon natürlich, wir sind in der Welt, aber ein von der Welt anderes Leben zu leben. Also sozusagen abgesondert zu sein. Das ist das, was heilig eigentlich in der Bibel immer heißt. Abgesondert für einen Dienst am Herrn. Geht aus eurer Mitte hinaus und sondert euch ab. Also lebt ein heiliges Leben, ist gemeint, spricht der Herr. Und rührt Unreines nicht an. Das ist natürlich die Konsequenz. Heilig und unrein passt nicht zusammen. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein. Und ihr werdet mir Söhne und jedoch Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also hier ist wieder, dass die Konsequenz dessen, dass wir uns für Gott entscheiden, ist, dass wir ein heiliges Leben leben und dass wir in die Sohnschaft eintreten. Dass wir eine Vater-Sohn-Beziehung mit Gott bekommen. Und jetzt bei Paulus ist es wirklich ein ganz wichtiges Thema. Und in Ephesus kommt es ganz stark raus. Da gibt es nämlich die zwei großen Gebete. Epheser 1, 15 bis 23 und 3, 14 bis 21. Wo Paulus eben zur Gemeinde in Ephesus zeigen will, wie er für sie betet und wie wichtig es für Paulus ist, dass die Gemeinde versteht, was diese Erbschaft und diese Sohnschaft eigentlich bedeutet. Wir kennen alle diesen Begriff von der Breite und Tiefe und Höhe und es kommt hier, glaube ich, zweimal vor. Und ich würde euch bitten, wer das möchte, einmal Epheser 1, 15 bis 23 vorzulesen und dann jemand anders vielleicht 3, 14 bis 21. Ja, möchtest du? Gerne, danke.
Also 1, 15 bis 23. Ja. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.
Danke. Also hier haben wir wieder den Vater der Herrlichkeit und das Gebet des Paulus, dass wir wir schließen uns jetzt einfach mal mit Ephesus mit ein, dass wir die Hoffnung unserer Berufung, was den Reichtum der Herrlichkeit unseres Erbes, des Erbes in den Heiligen und die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also ist alles sehr konvolutet, Paulus schafft es immer, sehr viele Konzepte in einem Satz unterzubringen. Aber Paulus geht es hier einfach darum, dass das Gebet ist, dass die Gläubigen verstehen, was sie an dieser Beziehung haben, die Gott ihnen anbietet. Und ich denke, da dürfen wir uns auch mit einbeziehen und das Gebet dürfen wir uns auch für uns selber, sowohl persönlich als auch als Gemeinde, immer wieder beten und vor Gott tragen, weil das wirklich so eine unglaubliche Fülle ist von dem, was Gott uns tatsächlich am Kreuz erkauft hat. Und es für uns wirklich eine Herausforderung ist, jetzt ohne Herausforderung im Sinne, dass wir uns irgendwie anstrengen müssen, aber dass wir uns das von Gott erflehen dürfen, einfach zu erkennen, was tatsächlich dieser Reichtum seiner Gnade und seiner Weisheit und der Erkenntnis und der Wirksamkeit, der Macht, seiner Stärke, was das alles für uns im Alltag bedeuten kann. Wer möchte jetzt dann noch Epheser 3, 14 bis 21 vorlesen? Ja, danke. Ja, genau.
Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gotteshöhe. Wenn ich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Danke. Also hier ist auch der erste Bezug, wie im Vaterunser, im Vaterunser im Himmel, ist bei Paulus ja auch der erste Bezug, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Ne? Also der Bezug ist hier nicht mal vor dem allmächtigen Gott oder vor meinem Erlöser, sondern deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf Erden benannt wird. Also ich denke auch, wissen wir ja alle, sicherlich noch viel mehr diejenigen, die selbst Familien haben, aber irgendwo ist ja jeder auch selbst in der Familie irgendwie groß geworden. Und wir wissen für jede Art von Beziehung, wie wichtig Vaterschaft ist, der Bezug zum Vater. In der Familie, aber auch auf eine Gemeinde übertragen, mit Ältestenschaft und was es noch so andere an Konzepten gibt, die sich letztendlich von einer Vaterschaft ableiten. Und Paulus bezieht sich darauf, er nimmt den Bezug, dass er schließt die Vaterschaft in den Himmel, und aber er schließt die Vaterschaft auf Erden auch mit ein. Und bezieht sich auf den Vater im Himmel. Und letztendlich ist ja auch vieles, was wir auf Erden, was wir in unserem Leben erleben, ist nicht unbedingt alles immer Selbstzweck, sondern vieles, was wir auf Erden erleben, lässt Gott uns erleben, damit wir geistliche Wahrheiten verstehen. Weil wir sind Menschen und wir sind in unserem Geist beschränkt, auch wenn der Geist lebendig wurde, dadurch, dass wir den Heiligen Geist empfangen und eine Beziehung zu Jesus haben. Aber wir brauchen Sachen zum Anfassen. Wir sind körperlich. Wir haben Körper und wir leben, wir sind nicht nur ausschließlich Körper, wir wissen, wir sind Geist und wir haben eine Seele, aber wir sind irgendwie körperlich gebunden. Und um uns Sachen vorstellen zu können, brauchen wir manchmal körperliche Sachen. Brauchen wir manchmal auch zum Beispiel das Herrenmahl oder Abendmahl, dass wir uns vergegenwärtigen können, was geschehen ist am Kreuz. Und ich möchte es nochmal mit was anderem veranschaulichen, zum Beispiel den Tempel. Warum hat es im Alten Testament oder im alten Israel einen Tempel gegeben? Gott in den Propheten sagt ja auch immer wieder, bin ich denn ein Mensch, dass ich ein Haus bräuchte, in dem ich wohnen kann? Und Gott ändert sich ja nicht. Wir wissen auch, Gott sagt, ich bin immer der Gleiche. Ich bin unveränderlich. Warum sollte Gott bei Mose sagen, ich brauche einen Tempel oder eine Hütte, in der ich wohnen kann, und bei den Propheten plötzlich sagen, haha, ich brauche eigentlich gar nichts, weil ich bin ja Gott. Das stimmt irgendwie nicht. Aber die Idee des Tempels ist, denke ich, dass der Mensch versteht, dass Gott einmal das alte Israel, dass Gott unter dem Volk Israel leben wollte und es auch getan hat, indem er ihnen gegeben hat, ein Tempel. Gott ist nicht gebunden an ein Haus. Wie gesagt, das sagt er selber später in den Propheten. Aber das Volk Israel brauchte was, womit es sich vorstellen kann, dass Gott tatsächlich unter ihnen manifest und gegenwärtig ist. Dass Gott mitten im Volk leben möchte. Und das wollte ich nur als Beispiel sagen, dass wir als Menschen manchmal Sachen brauchen, um was Irdisches brauchen, um was Geistliches, eine geistliche Wahrheit verstehen zu können. Und genauso ist es auch, glaube ich, mit Vaterschaft. Und genauso ist vieles, was so mit Familie und Ehe und so weiter abgeht, ohne dass ich das jetzt praxisgebunden sagen könnte, aber so wie ich das sehe von außen, ist vieles, was wir auf der Beziehungs- und Familien- und Gemeindeebene durchmachen, tatsächlich auch etwas, womit Gott etwas über sich selbst, über ewige geistliche Wahrheiten sagen möchte. Jetzt, wie ist unser Bezug zu dem Vater? Ich habe jetzt noch einen Vers, und zwar ist es Römer 8, 14 bis 16. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft, empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Also hier sieht man auch wieder verschiedene Elemente. Das eine, das Wesentliche, worauf ich hinaus möchte, ist, dass diese Sohnschaft natürlich unser Mitwirken auch irgendwie erfordert. Es ist sozusagen eine Einladung. Es ist auf der einen Seite, ist es, also im Englischen kann man so schön sprachlich, weil sich das so ein bisschen reimt, den Unterschied machen zwischen Condition und Position. Also dass sozusagen unsere Condition ist unser Zustand und unsere Position ist sozusagen unser geistlicher Stand, in dem wir berufen sind. Und der geistliche Stand, in dem wir berufen sind, ist, dass wir Söhne Gottes sind und unsere Condition oder unser Zustand ist, dass wir aber nicht immer so leben, als ob wir es wären. Und genauso ist es zum Beispiel, es gibt ja viele so Stellen, die unsere geistliche Position beschreiben, gerade auch bei Paulus, zum Beispiel auch, dass wir ja in Christus bereits zur Rechten Gottes sitzen. Das ist ein Teil dessen, unseres geistlichen Erbes. Aber unser Zustand ist natürlich oft nicht unbedingt, entspricht nicht unbedingt immer dem. Und die Herausforderung ist es in dem Vers hier jetzt, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass wir Kinder Gottes sind, bei Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Also ich will es nicht abschließend irgendwas sagen zu dem Mitleiden, was das erschöpfend alles heißen kann oder heißt, aber ich denke, es heißt auch, dass wir uns dem aussetzen und mitwirken dahingehend, dass wir auch so leben, wie es unserer geistlichen Position entspricht. Und es gibt ja einen bekannten englischen christlichen Schriftsteller, George MacDonald, der hat mal geschrieben, seine Kinder denken wie er, fühlen wie er, richten oder entscheiden wie er, sind bei ihm zu Hause, sind ohne Angst, kommen ohne Angst vor ihm, denn er und sie haben die gleichen Ziele, wollen das Gleiche. Das ist sozusagen der Versuch zu vergegenwärtigen, dass die Bibel uns auffordert, uns mit unseren Lebenszielen, uns mit unseren Gefühlen und uns mit unseren Gedanken eins zu machen mit dem, wie Gott denkt, welche Ziele Gott hat, was Gott möchte. Und das ist natürlich die Herausforderung, die wir alle kennen, woanders nennt man das Jüngerschaft oder so, dass wir uns versuchen, in allen Dimensionen unseres Lebens mit Gott eins zu machen. Und das heißt letztendlich, Gott nachzuahmen, das heißt ja auch, seid Nachahmer. Und Jünger heißt auch irgendwo, im Talmud zum Beispiel gibt es einen kleinen Traktat, wo Leute gefragt werden, oder wo Leute einen Rabbi fragen, was heißt es, ein Jünger von Rabbi so und so zu sein? Und die Antwort ist, mach das Gleiche, wie er das macht. Und das hat mir mal geholfen. Also ich habe das immer noch in Erinnerung. Ich habe das als Jugendlicher mal irgendwo gehört oder gelesen, weil ich hatte immer Probleme mit dem Konzept Jüngerschaft. Was heißt das irgendwie? Es wurde immer erklärt, es ist ein Schüler von einem großen Lehrer. Aber was macht ein Schüler? Schüler ist so, wie man es in der Schule erlebt. Man lernt irgendwas Theoretisches, sitzt an der Tafel und schreibt was ab und versucht es wiederzugeben. Aber das ist nicht, was gemeint ist, sondern Jünger ist wirklich Nachahmer. Dass wir versuchen, Jesus Christus nachzuahmen, wie er gelebt hat. Und uns sein Denken, sein Wollen, sein Fühlen uns zu eigen zu machen. Und das ist die Konsequenz im Prinzip dessen, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir uns vom Geist Gottes leiten lassen. Es heißt, es ist nämlich auch, es ist auf der einen Seite, wie gesagt, eine geistliche Position, die wir als Erbe verheißen bekommen haben. Aber wie die Israeliten, die das Erbe, das Land Kanaan, sie haben es verheißen bekommen. Es war rechtlich sozusagen von Gott her ihr Erbe, aber sie mussten es noch einnehmen. Sie mussten trotzdem noch Krieg führen, sie mussten trotzdem noch die heidnischen Völker dort vernichten. Und das sind nicht einfach nur Geschichten, sondern da ist Blut geflossen, da haben die Leute mit dem Schwert sich erschlagen, sind viele, wo wir heute mit humanistischem Denken sagen würden, es geht doch alles gar nicht, wie viele Kinder und Familien und Vieh und so abgeschlachtet wurde. Aber es war Gottes Ziel, dass das Land rein ist, dass dort kein Götzendienst mehr ist und dass das Volk Israel wirklich in einem Land ist, in dem kein Götzendienst mehr ist und in dem sie Gott dienen können. Das war das Ziel. Und so ist es auch irgendwo in unserem Leben, dass wir die Sachen, die uns hindern, irgendwo das zu tun, was Gott möchte, aus dem Weg räumen müssen, auch wenn das mit Kämpfen verbunden ist. Und es ist, wie gesagt, auf der einen Seite das verheißene Erbe da, das uns von Gott her schon gehört, dass wir Söhne sind. Aber wir müssen diese Position auch einnehmen. Und das kommt nicht von alleine. Das ist sicher, der Heilige Geist ist dazu da, um uns zu helfen. Aber es heißt ja, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Also wir haben das Erbe, Söhne Gottes zu sein, aber wir müssen uns auch durch den Geist Gottes leiten lassen, um es auch manifest zu sein, wenn ich das mal so sagen darf. Ich tue mir selber schwer, das so ein bisschen darzustellen, aber ich hoffe, es kommt irgendwie rüber. Genau. Aber das Wesentliche ist, dass wir wirklich den Geist der Sohnschaft empfangen haben, indem wir rufen, Abba, Vater. Und der Geist Gottes bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir es tatsächlich sind, dass wir Miterben Christi sind. Und das befähigt uns auch, als solche Söhne Gottes auch zu leben. Ich weiß nicht, reicht es euch oder wollt ihr noch ein bisschen weitermachen? Ja, okay. Dann lass uns noch ein paar Verse anschauen. Also was heißt das jetzt, dass wir dieses Erbe haben, Söhne Gottes zu sein? Wir haben ja gerade gesagt, wir versuchen, Gott nachzuahmen. Aber was sind denn die Charaktereigenschaften, was sind die Qualitäten, die Gott hat? Welche Fähigkeiten, welchen Charakter, was beschreibt Gott? Und was heißt das für uns? Wer mag 2. Petrus 1, Vers 4 lesen?
2. Petrus 1, Vers 4.
Ja, ja.
Dadurch hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat euch zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil haben werdet. Denn ihr seid im Verderben entronnen, das durch die menschlichen Leidenschaften und Begierden in die Welt gekommen ist.
Mhm. Also wir sind Teilhaber der göttlichen Natur geworden. Wir sind, also ich versuche es mal mit einem anderen irgendwie zu illustrieren. Wenn man sich irgendwie so eine Pflanze vorstellt oder vielleicht was klarer ist, ein Baum, ein Apfelbaum oder ein Kirschbaum und die Kirsche oder der Apfel, der runterfällt, ist sozusagen ein Produkt des Baums. Also wenn man so vorstellt, der Baum ist der Vater und der Apfel ist der Sohn, dann hat der Apfel genau die gleiche DNA. Dann hat der Apfel oder die Kirsche, auch wenn sie mal dicker oder eine andere Form hat oder so, aber in der Substanz, die DNA, der genetische Code, ist absolut der gleiche. Und genauso, wenn wir sozusagen Erben und Kinder unseres himmlischen Vaters geworden sind, haben wir auch irgendwie Anteil, sind wir Teilhaber geworden an der göttlichen Natur. Und durch diesen Anteil an der göttlichen Natur haben wir die Möglichkeit, dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt durch Sünde eben hervorgekommen ist, zu entfliehen auch. Weil wir der Macht eben der Sünde und dem Verderben, der die Welt durch die Sünde ausgesetzt ist, weil wir dem nicht mehr unterstehen. Wir sind aus dem Herrschaftsbereich der Sünde, aus dem Herrschaftsbereich Satans, hat Gott uns freigekauft. Wir unterstehen jetzt dem Herrschaftsbereich Gottes. Wer möchte Römer 8, 14 haben wir schon, ne? Römer 8, nochmal 17 und 32 lesen. Ja, Römer 8. Nee, 17 haben wir schon, Entschuldigung. Ne? Wenn ihr aber Kinder so auch erben, erben Gottes mit Erben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Dann noch Vers 32, glaube ich.
Er verschonte nicht einmal seinen eigenen Sohn, sondern ließ ihn für uns alle sterben. Wird er uns dann mit ihm nicht alles schenken?
Das ist auch ein Teil unseres Erbes. Das, sozusagen unser älterer Bruder, wenn man so will, wenn wir mit Jesus auch Söhne des Vaters sind, stellvertretend für uns gegeben hat, dann ist Gottes Gnade und Barmherzigkeit wirklich ohne Ausnahme. Wir dürfen wirklich zum Vater kommen mit dem Wissen, dass er uns alles geben wird, was gut für uns ist. Natürlich, er sagt ja auch selber, der Vater gibt das, was gut ist in den Gleichnissen. Ne? Er wird uns nicht irgendwie was geben, was nicht gut für uns ist. Und manchmal in unserer Beschränktheit wissen wir selber nicht, was gut für uns ist und bitten vielleicht um Sachen, keine Ahnung, die Gott uns gar nicht geben kann, aus welchen Gründen auch immer. Aber das, was wir dürfen die absolute Gewissheit haben, dass das, was gut für uns ist, uns Gott niemals vorenthalten wird. Weil er hat Jesus gegeben und er hat gesagt, wie kann ich dann irgendwas anderes euch vorenthalten? Und das, finde ich, ist Wahnsinn. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie groß Gottes Liebe zu uns wirklich ist. Ich glaube, wenn wir das wirklich begreifen würden, wären wir alle komplett andere Menschen. Wenn wir wirklich wissen würden, tief in unserem Herzen, wie sehr Gott uns wirklich liebt und wie gut er es tatsächlich mit uns meint und wie sehr wir ihm wirklich vertrauen können und wie sehr viel mehr, als wir es tun. Ich denke, wir tun es alle intellektuell. Wir wissen, dass Gott uns liebt. Wir wissen, dass wir ihm vertrauen können. Aber wir sind alle in verschiedenen Situationen des Lebens, wo wir irgendwie unter Druck kommen oder wo wir mit uns selbst unzufrieden sind, wo wir vielleicht zu selbstgerecht sind oder zu, gewisse Erwartungen an uns haben oder an andere haben. Und wir leben irgendwie ständig in gefühlsmäßigen Schwankungen, sei es mal da enttäuscht oder... wir machen eigentlich... Je nachdem, aber so die ganze Spektrum von Gefühlen durch. Und in diesen Momenten, wenn wir uns von Gefühlen natürlich leiten lassen, nehmen wir nicht wahr, wie viel größer Gott ist, wie viel höher Gott über all den Sachen steht und verpassen, was Gott uns vielleicht in dem Moment zeigen möchte. Weil all diese Sachen, die wir so durchleben und in die wir uns so innerlich rein investieren, die oft zeugen solche Situationen, also ich spreche jetzt vielleicht oder sicherlich auch aus eigener Erfahrung, dass wir einfach nicht genug auf Gott vertrauen. Dass wir immer nur sozusagen uns sehen oder vielleicht die Situation, vielleicht auch gut gemeint mit anderen. Aber wir sehen nicht, wie groß Gott in dieser Situation wirken kann und wirken möchte und wie er uns vielleicht selbst auch verändern möchte und uns vielleicht auch manchmal unter Druck setzt oder es zulässt, dass wir unter Druck kommen. Damit wir einfach lernen, uns selbst ein Stück weit aufzugehen, einfach ihm zu vertrauen. Weil wenn wir in Schwierigkeiten sind, und ihm vertrauen, und jetzt nicht nur intellektuell, es ist halt immer ein Riesenschritt, irgendwas zu wissen, theologisch eine Wahrheit begriffen zu haben. Und tatsächlich, wenn man im Leben einfach so steht, wie wir alle tun jeden Tag, einfach, ich sage es mal in Anführungsstrichen, auszuflippen, ohne dass irgendwas Großes passieren muss. Ne? Aber irgendwie so innerlich passiert es, glaube ich, jedem, dass man mal so ausflippt. Und es ist einfach mein Wunsch, deswegen finde ich auch diese Gebete von Paulus einfach so wunderbar, sich versuchen zu begreifen einfach und einfach Gott darum zu bitten, weil Paulus geht es ja auch nicht um Kopfwissen, sondern es geht um Herzenserkenntnis, dass wir in unserem Herzen Sachen verstehen und dass die unser Leben verändern, weil unser Kopf kann unser Leben nicht verändern, sondern nur was wirklich in unser Herz hineingeht. Und wenn wir einfach begreifen, wie groß Gottes Güte, wie groß Gottes Gnade und Barmherzigkeit und wie wunderbar seine Pläne, dass er uns wirklich all das Gute, was er für uns hat, uns schenken möchte. Er will uns nichts, nicht das Geringste, will er uns vorenthalten. Und wenn wir einfach das wirklich in unserem Herzen mehr begreifen, dann leben wir auch ganz anders, in was für auch immer Situationen wir unter Druck kommen oder uns angegriffen fühlen oder einfach nicht mehr weiter wissen oder verzweifelt sind, was auch immer. Galater 3, Hatten wir schon, ne? Dann lass uns nochmal 1. Johannes 5 anschauen, 4 und 11 bis 12. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also wenn wir aus Gott geboren sind, dann haben wir Kraft, die Welt zu überwinden. Weil wir also Gott sozusagen hat die Welt überwunden. Und wenn wir an seiner Natur teilhaben, an seiner göttlichen Natur, dann haben wir auch in Christus die Fähigkeit, die Welt zu überwinden durch unseren Glauben. Und wir fühlen uns so oft, also tut mir leid, wenn ich euch jetzt mit vereinnahme, aber ich denke, das ist eine allgemein christliche Erfahrung, dass wir uns oft so fühlen, als ob die Welt uns überwindet. Sei es auf der persönlichen Ebene oder als Gemeinde oder als Christenheit generell. Wenn wir so in die Welt schauen, denkt man oft, ach, was können wir da überhaupt noch bewirken? Wir sehen dann doch nur irgendwie so ein Leuchtturm an der Küste und alles rum ist dunkel. Aber die Wahrheit ist, dass das eben nicht der Realität entspricht. Dass das vielleicht die sichtbare Realität ist, aber dass wir aus Gott heraus eine andere Sicht haben können, als nur das, was sichtbar ist mit menschlichem Auge. Also wie unser Glaube gibt uns die Kraft, die Welt zu überwinden, sowohl im Kleinen als auch im Großen. Weiter Korinther 5,7. Mag das jemand lesen? Wir haben es gerade angesprochen mit dem Sehen und dem Schauen.
Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen.
Genau. Und das ist auch wieder eine Herausforderung, dass wir zwar durch das Erbe, das uns gehört in Christus, es uns zusteht, sozusagen im Glauben zu wandeln, aber wir müssen es auch selber in Anspruch nehmen. Wir müssen es auch tun, sozusagen. Genau wie die Israeliten das Land, das ihnen gehört hat, mussten sie erobern. Und genauso müssen wir auch unser Wesen irgendwo überwinden, im Schauen zu wandeln. Das Menschliche ist einfach das, was der Mensch mit den vier Sinnen oder fünf Sinnen, wie auch immer, wahrnehmen kann. Und das ist das Natürliche. Wir haben den Geist Gottes, wir haben Zugang zu all diesen Sachen wie göttlicher Weisheit, göttlicher Erkenntnis. Die Bibel sagt, wenn es euch an Weisheit mangelt, dann gibt der Vater im Himmel euch gerne. Also wir haben Zugang zu Sachen, die der Welt nicht zusteht, dass wir Sachen im Glauben wahrnehmen können, dass wir Sachen, die nicht existent sind, sehen können. Die Arche war nicht existent, aber Noah hat Gottes Wort geglaubt und sie ist dadurch in Existenz gekommen. Und auch Sachen in unserem Leben oder als Gemeinde oder als Leib Christi irgendwie im Land oder weltweit. Wo wir auch persönlich stecken bleiben, also ich spreche jetzt wieder aus eigener Erfahrung, ist, wo wir uns durch die sichtbare Realität aufhalten lassen. Wo wir Sachen für gegeben nehmen, so wie wir sie sehen. Und einfach irgendwo aufgeben oder verzagen oder nicht den Mut haben, unseren Glauben freizusetzen. Und zu sagen, so sieht Gott das nicht. Und es kostet auch immer Kraft, sich einzugestehen, okay, jetzt habe ich dass man in einer Situation einfach nicht, es kostet schon auch Kraft, sage ich jetzt mal, aus einer Situation, wie man sie irdisch wahrnimmt, mit den Sinnen herauszukommen und versuchen, sie so zu sehen, wie Gott sie sieht. Aber das ist das Einzige, was uns hilft, aus der Situation rauszukommen. Beziehungsweise sie mit Gottes Augen zu sehen und eben zu überwinden. Genau. Das heißt auch bei 2. Korinther, ist es 5 oder 4, da heißt es, denn wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewiglich. Ich finde, es ist so ein wunderbarer Vers, weil er wirklich so das ausdrückt, was eigentlich wirklich der Glaube ist. Was hier Paulus an anderer Stelle sagt, mit Schauen und Glauben. Wir schauen auf Gott, auf das Unsichtbare. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, das Sichtbare, das Vergängliche zu überwinden. Dann lass uns noch Kolosser 1,12 anschauen. Dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Entschuldigung, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Also hier wieder der Bezug zum Vater. Wir danken dem Vater, der uns befähigt hat. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, Anteil zu haben am Erbe der Heiligen im Licht. Also wieder, wir sind aus der Macht des Dunkels herausgezogen und in die Herrschaft sozusagen des Vaters des Lichts hinein. Und dann noch Kolosser 3,24. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung steht in der Elberfelder, das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Also Vergeltung sicherlich als Belohnung in dem Sinne. Und hier ist auch wieder, hier ist in interessanter Weise die Zukunftsform, da ihr wisst, dass ihr das Erbe empfangen werdet. Also bei Paulus ist ja auch oft diese Spannung zwischen schon erhalten und noch nicht. Auf der einen Seite schon erhalten, auf der anderen Seite eben doch noch nicht. Also wie, was ich vorhin anders dargestellt habe, mit was wir als geistliches Erbe schon haben, aber was noch nicht manifest ist in unserem Leben. Da möchte ich eine Vers nochmal aus dem Alten Testament ranziehen, das ist Jesaja 54. Jesaja 54, 16 bis 17. Siehe, ich habe selbst den Schmied geschaffen, der das Kohlenfeuer anbläst und die Waffe hervorbringt als sein Werk. Und ich selbst habe den Verderber geschaffen, um zugrunde zu richten. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Denn das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit vor mir her, spricht der Herr. Also hier ist auch wieder von einem Erbteil die Rede, was die Kinder Gottes bekommen und auch von der Gerechtigkeit. Das gibt vielleicht einen Parallelvers, weiß ich vielleicht nicht 100%, aber zumindest teilweise im Neuen Testament, wo es heißt, wenn ihr vor Gericht gezogen werdet, habt keine Angst, denn der Geist wird euch sozusagen zur Verteidigung das Richtige in euren Mund legen. Oder es gibt auch einen anderen Vers, wo es heißt, schweigt, wenn ihr angegriffen werdet. Aber also im Prinzip ist hier, dass Gott wird seine Kinder schützen und sie auch selbst verteidigen. Dass die Waffen, die der Feind gegen die Kinder Gottes schmiedet, dass sie auch, wenn sie auf einer Ebene uns vielleicht tatsächlich angreifen, aber dass sie das Ziel, was sie haben, uns zu vernichten, dass ihnen das nicht gelingen wird. Und das sind viele Sachen. Also ich denke immer mal, viele Konzepte oder viele, was heißt Konzepte, aber viele Sachen, die Gott wichtig sind, sind sehr stark angegriffen. Wir sehen das zum Beispiel mit Abtreibungen. Wir wissen, dass Gott die Kinder liebt und das menschliche Leben. Wir sehen, dass Familien, dass Ehen angegriffen sind, dass Gemeinden angegriffen sind, weil das alles Sachen sind, wo mit denen Gott sich ganz klar in seinem Wort identifiziert. Gott stiftet Ehen, Gott möchte Familien und Gott schafft Leben. Er ist selbst derjenige, der Leben überhaupt geschaffen hat. Und all diese Sachen sind stark angegriffen einfach. Und das ist, weil der Feind kann Gott nicht vernichten, ist klar. Aber er kann versuchen, die Sachen zu vernichten oder zu schädigen, in die Gott sich hinein investiert hat. Und das ist zum Beispiel auch die Gemeinde oder der Leib Christi. Wenn man sich anschaut, wie der Leib Christi jetzt in unserem Land vielleicht eher humanistisch, intellektuell, dass das Christentum an den Rand gedrängt wird, in anderen Ländern es verfolgt wird und im Römischen Reich richtig der Versuch gemacht wurde, einfach das Christentum ganz zu vernichten. Und also alle Sachen, mit denen sich Gott, ich glaube auch das jüdische Volk, mit denen hat sich Gott auch identifiziert, hat gesagt, das ist mein Volk und ihr seid mein Augapfel. Und gerade deswegen hat, glaube ich, auch das jüdische Volk in der Geschichte immer so viel abbekommen und ist so oft versucht worden, es zu vernichten, weil Gott sich damit identifiziert hat. Und ist dem Feind, wenn es dem Feind gelingen würde, eines dieser Sachen, mit denen Gott sich wirklich so total persönlich identifiziert hat, dann würde er zeigen, Gott ist nicht mächtig genug, sozusagen seine eigenen Schäfchen zu schützen. Und ich denke, also wenn wir versuchen, solche Sachen wie Holocaust zu erklären, man kann das sicher auf einer Ebene historisch und soziologisch mit der jeweiligen Zeit erklären. Aber letztendlich, denke ich, ist das, was wir da sehen und auch heute in anderen Sachen erleben, ist wirklich ein Versuch des Feindes, einfach Gott selbst anzugreifen. Noch Matthäus 25, 34. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Also von Grundlegung der Welt, von Anbeginn, was Gott im Sinn hatte, schon als er überhaupt alles geschaffen hat, war, seinen Kindern ein Erbe zu bereiten. Anteil uns sozusagen, Anteil an seinem Reich zu haben zu lassen. Dann, was noch wichtig ist, wo vielleicht mit ein, zwei Versen, ist, dass wir durch die Tatsache, dass wir Kinder unseres himmlischen Vaters sind, wir auch an seiner Autorität Anteil haben. Und das wissen wir theologisch, wenn wir, also Gott hat ja Adam und somit dem Menschen Autorität auch gegeben, in dieser Welt im Namen Gottes sie auszuüben, in der Schöpfung und was das alles mit sich bringt. Aber als Adam war ja in dem Sinn vielleicht auch schon ein Kind Gottes, aber ich denke, bei uns ist es nochmal anders, wenn wir uns anschauen, was Christus für uns getan hat, dass wir nicht nur von Gott gegebene Autorität über die materielle Welt ausüben, sondern dass wir auch geistliche Autorität haben. Und da möchte ich mal anschauen noch Lukas 1, 32 bis 22. Nee, Entschuldigung, habe ich vielleicht was vertan. Schauen wir mal 10 Vers 19 an. Lukas 10, 19. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Das ist wieder das, was ich vorhin in Jesaja schon erwähnt hatte. Dass Gott oder Jesus seinen Jüngern, und zu denen gehören wir ja auch, die Autorität gegeben hat, die Macht des Feindes sozusagen zu überwinden. Dass, wenn wir im Auftrag Jesu unterwegs sind, dass wir keine Angst haben müssen, dass der Feind uns überwinden kann. Und vielleicht noch Römer 8, 19 bis 21. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also das ist im Prinzip, das bezeichnet eigentlich auch uns. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Also die ganze Schöpfung im Prinzip, die ganze belebte und unbelebte Welt wartet darauf, dass wir im Prinzip unser Erbe ergreifen und in der vollen Autorität, die Christus uns gegeben hat, leben. Und Botschafter sozusagen Christi sind, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Dass wir die Herrlichkeit, die Gott selbst hat, einfach wiedergeben hier auf Erden. Das ist ein ganz schön starkes Stück und es ist eine ganz irgendwo radikale und krasse irgendwo Berufung. Und einfach schwer zu verstehen, aber es ist, steht hier, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Es wartet darauf, dass die Jünger Jesu als Söhne Gottes offenbar werden, dass sie im Prinzip die Autorität Gottes auf Erden ausüben, dass sie die göttliche Natur, die in ihnen steckt, dass sie offenbar wird. Dass wir nicht nur irgendwie Christen sind, die irgendwie versuchen, ein gutes christliches Leben zu leben. Ich will es nicht schlecht machen, mir geht es ja auch genauso. Aber es gibt, glaube ich, noch mehr. Gott möchte, dass wir unser geistiges Erbe antreten. Vielleicht schauen wir uns noch einen letzten Vers an, 1. Johannes 3, 1 bis 2. Seht, das ist gut zum Abschluss, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und das ist natürlich eine Verheißung, die letztendlich nur Jesus selbst vollbringen kann. Und er hat uns ja das Versprechen gegeben. Das, wo ist das in Hebräer oder ich weiß es nicht mehr genau, wo es heißt, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben als Garantie dessen, dass wir in das Angesicht Jesu verwandelt werden, in das Bild Jesu. Und das ist, also diese, was wir gerade gelesen haben, dass die ganze Schöpfung wartet, dass wir als Söhne Gottes offenbar werden, ist hier, es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass es offenbar werden wird, dass wir ihm gleich sein werden, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Und wir haben die Garantie, die Verheißung durch den Heiligen Geist. Als, es heißt wirklich, ich glaube, ich habe das mal gelesen irgendwo, das griechische Wort heißt wirklich eine Garantie, ein Garantieschein. Ist der Heilige Geist in uns, dass wir tatsächlich in das Bild Jesu verwandelt werden. Aber hier auch wieder, wir werden aufgefordert, uns selbst mit dem, was Gott an uns macht, eins zu machen und ihn an uns handeln zu lassen. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er, also wie Jesus rein ist. Also es ist immer das, ihr habt diese wunderbare Verheißung, aber ihr müsst auch selbst was dafür tun, um sie in eurem Leben wirksam werden zu lassen. Ich möchte jetzt noch, und das ist der Vers, mit dem ich auch abschließen will, wieder von George MacDonald. Weil wir die Söhne Gottes sind, müssen wir Söhne Gottes werden.